DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Bei uns geht es heute um folgende Themen. Gefährlicher als Ebola, Krebs in Afrika. Noch immer nicht ausgerottet, Tuberkulose. In Indien soll Telemedizin helfen. Und nicht nur Herz, Leber, Milz. Haben Forscher ein neues Organ in unserem Körper entdeckt? Ob nun für Malaria, Gelbfieber, HIV/AIDS oder Seuchen wie Ebola, in die Behandlung und Vorbeugung von gefährlichen Virus- und Tropenkrankheiten investieren internationale Partner sehr viel Geld. Doch es gibt eine Krankheit, die bislang in Afrika fast vollkommen ignoriert wurde und die tödlicher ist als Ebola. Die Rede ist von Krebs. In Ländern wie Uganda sterben 85% der Krebspatienten innerhalb eines Jahres nach der Diagnose. Grund ist meistens, dass die Krankheit zu spät erkannt wird. Es fehlen Geräte zur Diagnose. Vergangenes Jahr ist in Uganda das einzige Gerät zur Strahlentherapie kaputt gegangen, das es in der gesamten Region gab. Die Folge: rund 27.000 Patienten aus Uganda und den Nachbarländern konnten nicht behandelt werden. Immerhin hat dieser Skandal dazu geführt, dass Ugandas Gesundheitssystem reformiert wurde. Und dem Kampf gegen den Krebs wird jetzt auch mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Simone Schlindwein war vor Ort.
Dr. Julius Ludwama ist auf Hausbesuch. Der Arzt des Hospizes in Ugandas Hauptstadt Kampala ist viel unterwegs. Seine Patienten haben Krebs im Endstadium. So auch die 49-jährige Uganderin Esther Fefea. Die liegt in ihrem Bett. Ihr linkes Bein ist auf Elefantengröße angeschwollen. Sie leidet an Krebs im Unterleib, der ihr auf die Lymphknoten drückt, sodass sich Flüssigkeit im Bein staut.
Ich bin einige Male im Krankenhaus gewesen zur Strahlentherapie. Das hat sehr geholfen. Die Schwellung am Bein ging so weit zurück, dass ich sogar wieder alleine auf die Toilette gehen konnte. Es hat beim Wasserlassen nicht mehr wehgetan. Das hat mein Leben ungemein erleichtert. Ich habe die Nachrichten im Radio gehört, dass die Maschine kaputt gegangen ist. Ich habe geweint und jetzt kann ich nur noch beten.
In Kampala steht das einzige Strahlentherapiegerät der ganzen Region. Selbst aus Burundi, Ruanda, dem Osten der Demokratischen Republik Kongo und dem Südsudan kommen Patienten zur Strahlentherapie. 27.000 werden hier jährlich behandelt. Doch dann war das Gerät 2016 kaputt gegangen. So Dr. Jackson Oriem, Direktor von Ugandas Krebsinstitut.
So in 1995.
Im Jahr 1995 spendierte die Internationale Atomenergiebehörde uns diese Maschine. Es war eine Cobalt-60-Maschine, ein für damalige Zeiten ziemlich gutes Gerät. Aber es ist so, dass radioaktives Material verfällt und ausgeht. Im Jahr 2002 mussten wir es ersetzen. Das Material hielt bis zum vergangenen Jahr. Als es wieder aufgebraucht war, hatten wir schon in der Planung, neue, modernere Maschinen zu kaufen. Alles ist sehr teuer, wir hatten dafür erst einmal gar kein Geld. Wir mussten umdisponieren und die Anschaffung beschleunigen. Aber ich bin jetzt glücklich, verkünden zu können, dass das neue Gerät in Uganda angekommen ist und wir gerade dabei sind, es zu installieren.
Fefeas Krankengeschichte ist typisch für Krebspatienten. Nicht nur in Uganda, sondern in ganz Afrika. Internationale Geber finanzieren Forschung und Behandlung von Malaria, HIV/AIDS und andere Tropenkrankheiten. Dafür gibt es Medikamente kostenlos. Krebs wird meist erst diagnostiziert, wenn alles andere ausgeschlossen ist. Meist ist der Tumor dann zu weit fortgeschritten. 85% der Patienten sterben in Uganda innerhalb eines Jahres nach der Diagnose. In der westlichen Welt ist es umgekehrt. In den USA beispielsweise überleben rund 85% der Brustkrebspatientinnen. Krebs zählt somit zu einer der tödlichsten Seuchen auf dem afrikanischen Kontinent, so Institutsdirektor Jackson Oriem.
One of the features of the cancers that we have in this part of the world.
In diesem Teil der Erde geht ein Großteil der Krebserkrankungen auf Infektionskrankheiten zurück, sicher rund 40%. Wir haben zum Beispiel eine hohe Rate an Gebärmutterhalskrebs bei Frauen, der durch den HP-Virus ausgelöst wird. Auch die meisten Lymphkrebse sind durch Viren ausgelöst. Das ist anders als im Westen, wo viele Krebserkrankungen durch den Lebensstil provoziert werden, also Tabakkonsum oder ähnliches. Diese Erkrankungen nehmen in Afrika jetzt unter der Mittelschicht zu, die sich Tabak überhaupt erst leisten kann. Wir müssen dem vorbeugen und darauf aufmerksam machen.
Das Thema Krebs war in Afrika lange Zeit ein Tabu. Vor wenigen Wochen wurde in Uganda das neue Strahlentherapiegerät in Betrieb genommen. Auf dem Krankenhausgelände heben Bagger derzeit eine große Grube aus. Bauarbeiter gießen Beton in meterdicke Stahlträger. Hier entstehen die Bunker für die neuen Maschinen, die radioaktive Strahlung absorbieren. Institutsdirektor Oyem hofft, damit ein neues Kapitel in der Krebsforschung in Afrika eröffnen zu können. Es gibt Patienten wie Esther Fefer mit dem geschwollenen Bein neue Hoffnung. Zwar nicht auf Heilung, aber wenigstens auf Linderung ihrer Schmerzen, um in Würde sterben zu können.
Eine andere furchtbare Krankheit ist Tuberkulose. Bei uns gilt sie als ausgerottet, in vielen Ländern aber grassiert sie noch immer. Das Mycobacterium Tuberkulosis tötet jedes Jahr mehr Menschen als jede andere Infektionskrankheit. In Indien ist die Lage besonders dramatisch. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, schätzt, dass hier etwa 2,8 Millionen Tuberkulosepatienten leben. Das ist jeder vierte Tuberkulosepatient weltweit. Letztes Jahr hat sich die indische Regierung das ehrgeizige Ziel gesetzt, sie auch in Indien auszurotten. Dabei soll die Telemedizin helfen. Claudia Doyle berichtet.
Every morning, all day, they are coming to here.
Jeden zweiten Tag kommen die Patienten hierher. Sie bekommen nacheinander 9 Tabletten gereicht und müssen sie vor den Augen der Krankenpfleger schlucken. Wir nennen das DOT, direkt observierte Therapie. Wenn sie fertig sind, wird ihr Name in einer Liste abgehakt. Danach erhalten sie ein Frühstück, Brot, Bananen und Eier.
And after that they are getting some breads and banana and also egg.
Monika Naik leitet seit vielen Jahren ein Tuberkulose-Krankenhaus in Kalkutta. Doch stationär behandelt werden in Indien nur die wenigsten Patienten. Die meisten erhalten ihre Medikamente hier, in einem DOT-Zentrum. In dem spärlich eingerichteten Raum stehen 3 Mitarbeiterinnen vor einem hohen Regal. Darin lagern etwa 100 Schuhkarton große Boxen. Jede Box ist mit dem Namen eines Patienten beschriftet. Auf der anderen Seite des Raumes sitzen junge Inder und warten. 3-mal pro Woche müssen sie hier, unter Aufsicht, ihre Medikamente einnehmen.
Manche kommen morgens, andere abends. Das Zentrum hat bis 17 Uhr geöffnet.
Wer einer geregelten Arbeit nachgeht oder eine Familie zu versorgen hat, dem fällt es schwer, 3-mal pro Woche ein solches DOT-Zentrum aufzusuchen. Zumal eine Tuberkulose-Therapie mindestens 6 Monate dauert, bei schweren Fällen bis zu 2 Jahre. Monika Naik hält das Vorgehen trotzdem für sinnvoll. Denn aufgrund der starken Nebenwirkungen würden viele Patienten ihre Medikamente sonst gar nicht einnehmen.
Die Nebenwirkungen sind sehr stark, sodass viele die Behandlung abbrechen wollen. Die Patienten verlieren ihren Appetit, sie leiden unter Schlafstörungen oder psychischen Problemen.
Im Herbst 2017 hat das höchste indische Gericht entschieden, dass ab sofort die Medikamente sogar jeden Tag eingenommen werden müssen. Das empfiehlt so auch die Weltgesundheitsorganisation. Die tägliche Medikamentengabe soll die Resistenzbildung der Bakterien eindämmen. Die Lungenärztin Mita Roy, die in einem Kinderkrankenhaus junge Tuberkulosepatienten betreut, begrüßt die Entscheidung. Mit einer Einschränkung.
Wir Pneumologen haben uns immer schon für eine tägliche Behandlung ausgesprochen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie es jetzt in der Realität aussieht, wenn die Patienten ihre Medikamente zu Hause einnehmen.
Denn das ist der Deal der indischen Regierung. Sie verlangt eine tägliche Einnahme der Medikamente, gibt den Patienten dafür aber ein Stück Autonomie über ihren Alltag zurück. Tobias Vogt ist Internist und seit mehr als 15 Jahren führt die Organisation German Doctors in Kalkutta im Einsatz. Er erklärt, was sich für die Patienten jetzt alles ändert.
Man bekommt jetzt als Patient so ein Blister in die Hand hier. Da sind für 28 Tage die Medikamente drin vorgepackt.
Die Patienten können ab sofort eine Monatsration Pillen mit nach Hause nehmen. Doch wie wird kontrolliert, ob sie ihre Medikamente auch wirklich einnehmen? Da kommt die Telemedizin zum Einsatz.
Ein Patient, der hier morgens seine Tablette sich rausholt, beim Öffnen dieses Türchens erscheint hier eine Telefonnummer. Diese Telefonnummer muss der Patient anrufen. Das ist ein Mistcall, er muss also bezahlt da nichts für. Und damit wird im System aufgefangen, dass er also sich diese Tablette da rausgeholt hat.
Wenn der Patient die Nummer bis 12 Uhr mittags nicht gewählt hat, wird er per SMS an die Einnahme erinnert. Gleichzeitig vibrieren auch die Telefone der örtlichen Gesundheitsmitarbeiter und weisen sie darauf hin, dass ein Patient bei der Einnahme der Medikamente nachlässig ist. Nur, ob ein Patient nach dem Anruf auch wirklich seine Pillen geschluckt hat, das lässt sich aus der Ferne nicht überprüfen. Die indische Regierung zeigt sich zuversichtlich. Pilotprojekte hätten gezeigt, dass die Patienten durch die Teleüberwachung seltener ihre Therapie abbrechen.
Herz, Leber, Milz und die Haut sind nur einige unserer Organe. Aber offenbar gibt es noch ein weiteres, das Interstitium. Dieser Begriff bedeutet so viel wie Zwischenraum. Durch ihn werden Blutgefäße, das Lymphsystem und Nervenbahnen zusammengehalten. Forscher aus den USA beschreiben dieses Interstitium nun als mögliches neues Organ. Sie haben es sich durch ein spezielles Mikroskop angesehen und sind zu dem Schluss gekommen, dass es ein Gefäßsystem sein könnte. Von seiner Masse her wäre ist sogar größer als die Haut. Ist das Interstitium also wirklich ein neues Organ mit wichtigen Funktionen? Das wollen die Wissenschaftler jetzt weiter untersuchen. Mehr dazu von Johannes Rostäuscher.
Die Reise zum möglicherweise neu entdeckten Organ beginnt im Gallengang. Fachärzte der Universität von New York probieren ein neues Endoskop aus, mit dem sie das Gewebe direkt an Ort und Stelle mikroskopieren.
Alles, was sie sahen, die Speiseröhre, der Magen, der Dickdarm und so weiter, sah aus wie erwartet, keine Überraschungen. Aber als sie mit dem Endoskop in den Gallengang kamen, sahen sie etwas, das nicht mehr zu unserem bisherigen Verständnis von Anatomie passt. Das Endoskop kam in die mittlere Schicht des Gallengangs, die wir immer als dichtes, zusammenhängendes Gewebe gekannt hatten. Und da waren plötzlich offene, flüssigkeitsgefüllte Räume, gestützt von netzartigen Strukturen, wie wir es noch nie gesehen hatten.
Erklärt Neil Theise, Professor für Pathologie in New York. Das Gewebe, das Theise und seine Kollegen da entdeckt haben, ist eigentlich schon lange bekannt. Üblicherweise aber wird so etwas außerhalb des Körpers mikroskopiert. Entweder wenn man es vorher als Gewebeprobe eines Patienten entnommen hat oder als Gewebeschnitt von Leichen. Haltbar gemacht und auf dem Objektträger zwischen Glas fixiert. Und da war es eben immer dicht und winzig, erzählt Theise, eben nur noch Zwischenräume.
Was man über die Weite des Interstitiums gewusst hatte, das war im Bereich von einem Hundertstel Millimeter. Das jetzt, das ist im Bereich von 2 oder 3 Millimetern. Das heißt, wir reden über die 2- bis 300-fache Größe.
Und so, sagt Theise, nimmt das Interstitium, also die Zwischenräume zwischen Zellen und Organen, nicht nur viel mehr Platz im Körper ein als gedacht, es beherbergt vor allem wesentlich mehr Flüssigkeit. Ein Fünftel aller Flüssigkeit des Körpers sei dort zu finden.
Der Aufenthaltsort von rund 20% der Flüssigkeitsmenge im Körper ist nie anatomisch beschrieben worden. Genau das machen wir jetzt.
Größere Räume, viel mehr Flüssigkeit. Soweit also die anatomischen Erkenntnisse. Aber was hätte dieser jetzt zum Organ erhobene Zwischenraum für eine Funktion? Erstens, sagt Theise, Austausch. Die Flüssigkeit kann alles Mögliche transportieren. Lymphe, Botenstoffe, Immunzellen, negativer Aspekt, auch Krebszellen. Darüber hinaus könnte das Interstitium als Schmiermittel und Puffer dienen. Sehnen, Faszien, Eingeweide können sich besser gegeneinander bewegen. Pulsschläge von Arterien oder Bewegungen des Darms werden abgepuffert. Besonders interessant aber findet Theise die Kollagenfasern, die das Interstitium durchziehen, was an sich nicht neu ist. An ihnen, glaubt er, können sich lose Zellen fortbewegen wie auf einem Eisenbahngleis. Und die Fasern transportieren quasi wie Nerven Ströme.
Es hat sich herausgestellt, wenn man solche Kollagenfaserbündel hat und sie biegt, dann entsteht elektrische Ladung. Also vielleicht bewegt sich elektrische Ladung durch diese Räume. Es könnte eine Art Kommunikationsnetz sein.
Kein Wunder, dass Neil Theise nach eigener Aussage jetzt massenhaft E-Mails aus China bekommt, von dortigen Kollegen, die über Berührungspunkte zur traditionellen chinesischen Medizin sprechen wollen. Die westliche Fachwelt dagegen reagiert eher skeptisch. Neues Organ auf keinen Fall, aber möglicherweise eine interessante Entdeckung – So könnte man die Reaktionen zusammenfassen. Christian Trautwein, Gastroenterologe und Professor in Aachen, findet die Erkenntnis, dass das Interstitium einen wesentlich größeren Raum einnimmt als bisher gedacht, entscheidend.
Es ist mehr Flüssigkeit drin und damit ist eben die Verschiebbarkeit von Stoffen wie zum Beispiel auch einzelnen Zellen ist wesentlich größer als gedacht. Damit ist eben wahrscheinlich die Leitungsfunktion von irgendwelchen Stoffen oder irgendwelchen Hormonen oder auch irgendwelchen Entzündungsmediatoren wesentlich stärker, als wir ursprünglich uns das vorgestellt hatten.
Und wie gesagt, auch für Krebszellen, was aber möglicherweise interessante neue Therapieformen aufzeigen könnte.
Das war's für heute aus Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum oder folgen Sie uns auf Twitter. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.